Hallo und willkommen. Du kennst das Gefühl wahrscheinlich nur zu gut. Man will sich wirklich mal schlau machen, wie Bildung im digitalen Zeitalter aussehen könnte. Und was findet man?
Meistens nicht viel Greifbares.
Genau. Entweder Buzzword-Bingo auf irgendwelchen Konferenzen oder diese bleiernen 200-seitigen PDFs von Ministerien.
Die sich anfühlen, als wären sie schon bei Veröffentlichung veraltet.
Absolut.
Und die eigentliche Frage, die wird irgendwie nie gestellt. Wie schaffen wir einen digitalen Raum, in dem nicht nur Wissen abgeladen wird, sondern in dem man wirklich lernt, diskutiert, gemeinsam denkt?
Mhm. Genau dieser Frage gehen wir heute nach. Du hast uns da Auszüge aus einer ziemlich dichten wissenschaftlichen Arbeit mitgebracht. Der Titel:
Digitale Diskurskultur in der Bildung. Richtig.
Und unser Ziel ist es, hier mal die Goldnuggets für dich rauszuholen. Wir wollen verstehen, was laut dieser Quelle eine wirklich gute digitale Lernumgebung ausmacht und wie so ein anspruchsvoller Begriff wie ein demokratischer Diskurs online wirklich funktionieren kann.
Absolut. Und was man, glaube ich, sofort verstehen muss: Die Quelle sieht die Digitalisierung nicht einfach als ein weiteres Werkzeug im Koffer.
Sondern?
Sie argumentiert, dass wir mitten in einem unausweichlichen Systemwandel stecken. Und der erfordert eine komplett neue Kultur des Austauschs.
Okay.
Der Kernsatz, der da immer wieder auftaucht, ist eigentlich so einfach wie radikal. Der Diskurs ist die Methode der Demokratie. Und genau diesen Gedanken, den überträgt die Arbeit auf die Bildung. Es geht also nicht mehr nur darum, Wissen von A nach B zu schaufeln, sondern um echte Partizipation, um Auseinandersetzung. Exakt. Weg vom Frontalunterricht, bei dem einer spricht und alle anderen zuhören, hin zu einem echten Gespräch, an dem alle beteiligt sind.
Und wie gehen wir da jetzt vor?
Wir folgen der Quelle quasi in drei Schritten. Zuerst klären wir mal das Fundament, also was sie mit Diskursqualität meint. Das ist der Maßstab für alles.
Okay.
Dann halten wir diesen Maßstab mal an bekannte Plattformen wie Wikipedia und Facebook.
Der Realitätscheck.
Genau. Und zum Schluss, und das ist das Spannendste, schauen wir uns eine Art Blaupause an. Ein ganz konkretes Modell, wie eine ideale Bildungsplattform aussehen könnte.
Alles klar, dann lass uns mit dem Fundament anfangen. Die Quelle beschreibt den Status quo ja ziemlich drastisch. Als einen Clash von alten Systemen und neuen Gegebenheiten.
Mhm. Ja.
Auf der einen Seite die Schulen und Ministerien, die oft Angst vor Kontrollverlust haben und auf der Bremse stehen. Und auf der anderen Seite dieser riesige, unübersichtliche Angebotsdschungel im Netz.
Und genau da soll dieser neue Maßstab helfen. Diskursqualität, abgekürzt DQ.
Und das ist, so steht es da, mehr als nur die Qualität der Informationen, also IQ. Was genau verbirgt sich dahinter?
Also im Grunde ist es ein Qualitätsraster mit vier Dimensionen, die alle ineinander greifen müssen. Die erste ist DQ-System.
Das System? Da geht es um die reine Technik, die Plattform selbst. Ist sie barrierefrei? Ist die Bedienung intuitiv oder braucht man ein Handbuch? Ist sie sicher? Und ganz entscheidend, gibt mir die Technik Werkzeuge, um Inhalte nicht nur zu konsumieren,
sondern
sie differenziert zu kommentieren und zu bearbeiten. Verstehe, das ist quasi das Fundament des Hauses. Wenn das wackelt oder die Türen klemmen, will da keiner wohnen, egal wie schön die Einrichtung ist. Perfektes Bild. Und die zweite Dimension ist dann genau diese Einrichtung, DQ-Objekte.
Die Inhalte.
Genau, die Inhalte, über die gesprochen wird. Texte, Videos, Grafiken. Hier sind die Kriterien eher klassisch, also...
Sind die Inhalte logisch aufgebaut?
Vollständig.
Korrekt.
Objektiv.
Und finde ich mich zurecht?
Exakt. Gibt es eine klare Orientierung oder fühlt man sich wie in einem Labyrinth ohne Ausgangsschilder?
Okay, erst die Technik, dann der Inhalt. Logisch. Was kommt als nächstes?
Jetzt kommen die Menschen ins Spiel, DQ-Personen.
Mhm.
Hier fragt die Quelle, macht das System die Kompetenzen und das Vorwissen der Teilnehmenden irgendwie sichtbar? Schafft es Anreize, sich zu beteiligen, die über ein primitives Like hinausgehen?
Ah, das ist ein wichtiger Punkt. Fördert es also die Menschen, die wirklich etwas beizutragen haben, oder werden alle gleich behandelt, vom Experten bis zum Troll?
Es geht also nicht nur darum, dass Leute da sind, sondern wer da ist und wie deren Expertise wertgeschätzt wird. Genau. Und der vierte und letzte Punkt ist dann sozusagen der Klebstoff, der alles zusammenhält, die DQ-Prozesse.
Die Prozesse. Hier wird die Kommunikation selbst analysiert, unterstützt die Plattform glaubwürdige und authentische Beiträge. Mhm. gibt es Mechanismen, die Manipulationen, Falschinformationen oder reine Lautstärke-Dominanz erschweren. Okay, was ich hier also für dich mitnehme: Eine gute Lernplattform darf nicht nur ein digitales Bücherregal für PDFs sein.
Nein, auf keinen Fall. Sie muss wie ein exzellent moderierter Debattierclub aufgebaut sein.
Mit einem guten Raum,
dem System,
den spannenden Themen,
den Objekten,
den qualifizierten Teilnehmern,
den Personen und klaren Gesprächsregeln.
Den Prozessen, genau. Nur wenn alle vier Dimensionen stimmen, entsteht echter, hochwertiger Austausch.
So, und mit diesem Idealbild im Kopf geht die Quelle jetzt also hin und...
Und hält es wie eine Schablone über die Realität des heutigen Internets. Und da wird es natürlich spannend. Nehmen wir mal die beiden großen gegensätzlichen Pole, Wikipedia und Facebook. Beide leben ja von der Beteiligung ihrer Nutzer, aber das Ergebnis könnte, wie du schon sagtest, kaum unterschiedlicher sein.
Absolut. Fangen wir mal mit Wikipedia an. Dem Liebling aller, die auf belegtes Wissen Wert legen.
Mhm.
Die Analyse zeigt hier, erwartungsgemäß, enorme Stärken. Vor allem bei der Qualität der Objekte und der Prozesse.
Also Inhalt und Regeln. Genau. Das ganze System ist darauf getrimmt, neutrale, objektive und belegbare Inhalte zu produzieren. Es gibt Mechanismen wie die Sichter, die Beiträge prüfen, und die Versionsgeschichte macht jede einzelne Änderung transparent. Das ist eine Wissensmaschine, die auf Qualität getrimmt ist.
Das kenne ich. Man kann sich darauf verlassen, dass die Information eine gewisse Prüfung durchlaufen hat. Aber ich ahne schon, wo die Schwäche liegt, wenn es um den Diskurs geht.
Und zwar?
Ich lande manchmal auf diesen Diskussionsseiten zu den Artikeln. Und die fühlen sich oft an wie der, unaufgeräumte, schlecht beleuchtete Keller des eigentlichen Artikels. Ein Ort, an dem man nicht lange bleiben will.
Das ist eine sehr treffende Beschreibung. Genau das kritisiert die Quelle. Der Diskurs findet zwar statt, aber er ist unübersichtlich, vom eigentlichen Inhalt entkoppelt und oft sehr, sehr technisch.
Und anonym. Dazu kommt die weitgehende Anonymität, die es schwer macht, die Glaubwürdigkeit eines Diskutanten einzuschätzen. Das Fazit der Quelle ist daher klar. Wikipedia ist eine brillante Enzyklopädie, eine Festung des Wissens, aber keine Agora für eine lebendige Debatte. Okay, also die Wissensfestung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Facebook, die riesige, laute, globale Agora, auf der jeder eine Stimme hat. Die Hürden sind ja quasi bei null.
Genau.
Müsste das nicht der ideale Ort für einen breiten, demokratischen Diskurs sein? Auf den ersten Blick könnte man das meinen. Die Quelle räumt auch die Stärken ein. Enorme Reichweite, fördert Vernetzung und im Prinzip die freie Meinungsäußerung. Aber?
Aber.
Legt man das DQ-Raster an, fällt das Urteil, sagen wir mal, vernichtend aus. Moment, da will ich kurz einhaken. Kritisiert die Quelle hier nicht Äpfel mit Birnen? Man kann doch nicht einerseits einen elitären, expertengeführten Diskurs fordern und sich dann über mangelnde Beteiligung beschweren.
Hm.
Ist diese radikale Offenheit von Facebook nicht genau der Kern von Demokratie, dass eben jeder mitreden kann, nicht nur die selbsternannten Experten? Wie löst die Quelle diesen Widerspruch auf?
Das ist ein exzellenter Einwand, den die Quelle indirekt auch behandelt. Sie unterscheidet klar zwischen reiner Meinungsäußerung und einem qualifizierten Diskurs.
Es geht nicht darum, die Beteiligung zu beschränken.
Sondern?
Sondern darum, sie zu strukturieren. Und genau das leistet Facebook nicht. Die Hauptkritik lautet: Diskussionen werden dort nicht durch die Qualität eines Argumentes gesteuert, sondern durch Metriken, die für Bildung völlig irrelevant sind.
Likes, Shares, emotionale Reaktionen. Der Algorithmus fördert, was aufregt, nicht was richtig ist.
Also der lauteste Schreihals gewinnt, nicht das beste Argument. Genau. Es gibt keine systematische Einbindung von Fachexpertise. Glaubwürdigkeit und Objektivität sind keine Designziele der Plattform. Und? Vielleicht das Wichtigste: Das System ist gar nicht darauf ausgelegt, Meinungen zu bündeln oder einen Konsens zu finden, sondern auf endlose Debatte.
Auf endlose, fragmentierte Debatte. Für einen strukturierten Bildungsdiskurs, der zu einem Ergebnis führen soll, ist es laut der Quelle daher, völlig ungeeignet. Das ist ein ziemlich ernüchterndes Urteil für die Giganten des Internets. Man hat jetzt das Gefühl, wir stecken in einer Zwickmühle. Entweder die sterile, aber qualitativ hochwertige Wissensfestung Wikipedia oder die laute, chaotische, aber offene Agora Facebook.
Genau. Man fragt sich unweigerlich, muss man bei Null anfangen, wenn man es richtig machen will?
Zum Glück argumentiert die Quelle, dass das eine falsche Dichotomie ist. Man muss sich nicht zwischen Qualität und Partizipation entscheiden. Und ihr Lösungsvorschlag, der auf einem real existierenden Portal namens kurzfilmkanon.de erprobt wurde, ist verblüffend einfach und clever zugleich.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie sieht dieser dritte Weg aus?
Die Kerninnovation ist eine radikal transparente Drei-Spalten-Struktur, die alle Beteiligten und Inhalte nach Reputation und Funktion sortiert.
Drei Spalten. Okay. Stell's dir visuell vor. Ganz rechts ist der sogenannte Open Space. Das ist die Agora. Hier können alle mitmachen. Schüler, Eltern, interessierte Laien. Hier sollen neue, wilde Ideen entstehen. Hier ist das Innovationspotenzial am größten. Also der kreative, unregulierte Bereich.
Genau. Dann kommt in der Mitte die Spalte der ExpertInnen. Das sind zum Beispiel Lehrkräfte, Dozenten, Wissenschaftler. Also Menschen mit nachgewiesener Fachexpertise.
Und deren Aufgabe?
Ihre Aufgabe ist es, die Beiträge aus dem Open Space zu sichten, zu bewerten, zu kommentieren und eigene qualifizierte Inhalte beizusteuern. Sie sind die Kuratoren und Moderatoren.
Und die dritte Spalte?
Und ganz links ist die Spalte der Redaktion. Das sind die Betreiber der Seite, die quasi die letzte Instanz sind und die finalen gesicherten Inhalte bereitstellen.
Diese Drei-Spalten-Struktur klingt auf dem Papier logisch. Aber ich sehe da eine Gefahr. Schafft man da nicht neue Mauern? Wie meinst du?
Werden die Experten in der Mitte nicht zu allmächtigen Gatekeepern, die innovative, aber vielleicht unkonventionelle Ideen aus dem Open Space einfach blockieren, weil sie nicht ins Schema passen?
Spricht die Quelle dieses Risiko an?
Sie spricht es nicht nur an, sie hat einen Mechanismus genau dagegen eingebaut. Und das ist die vielleicht genialste Idee des ganzen Konzepts. Die Quorumsmembran.
Quorumsmembran? Klingt kompliziert.
Ist es gar nicht. Stell dir diese Membran wie einen Türsteher vor einem exklusiven Club vor. Aber dieser Türsteher achtet nicht darauf, wer du bist oder welche Titel du hast, sondern nur darauf, wie brillant deine Idee ist.
Und wie funktioniert das praktisch?
Wenn ein Beitrag im Open Space, sagen wir, ein Analyseansatz eines Schülers zu einem Kurzfilm, genug positiven Zuspruch von der Community und von den Experten aus der mittleren Spalte bekommt, dann passiert etwas Magisches.
Er steigt auf.
Der Beitrag durchdringt diese Membran. Er überschreitet die Schwelle und steigt in die Expertenspalte auf. Er wird also offiziell zu einem qualifizierten Beitrag. Es ist reine Meritokratie, die auf der Qualität des Beitrags basiert, nicht auf dem Status der Person.
Das ist wirklich clever. Die Macht der Gatekeeper wird durch die kollektive Intelligenz ausbalanciert. Das System fördert also Qualität, egal woher sie kommt. Und um das noch transparenter zu machen, gibt es eine weitere Finesse. Die differenzierte Bewertung, also kein einfacher Gefällt-mir-Button.
Genau.
Stattdessen zeigt das System die Bewertungen getrennt nach den drei Gruppen an. Du siehst also sofort, dieser Beitrag hat 100 Stimmen aus dem Open Space, 15 von den Experten und 2 von der Redaktion. Das schafft eine enorme Klarheit darüber, wer einen Beitrag für wertvoll hält. Es verhindert, dass reine Popularität mit fachlicher Qualität verwechselt wird.
Exakt.
Das ist also eine Architektur, die Innovation aus der Breite zulässt, aber gleichzeitig durch mehrere Schleusen die Qualität sichert. Wirklich faszinierend. Die Quelle verbindet das dann ja noch mit modernen Lernformen wie MOOCs, diesen Massive Open Online Courses, aber anscheinend auch hier mit einem besonderen Dreh.
Ja, sie schlägt sogenannte P4P-MOOCs vor. P4P steht für Peer for Peer, Pupils for Pupils oder ganz allgemein People for People.
Und die Grundidee ist?
Den Spieß umzudrehen. Lerninhalte, also kurze Videos, interaktive Aufgaben, werden nicht mehr nur von Professoren oder Lehrern erstellt und an die Lernenden verteilt.
Sondern von den Lernenden füreinander. Schüler produzieren Lernvideos für andere Schüler. Das ist ja eine komplette Umkehrung des klassischen Unterrichts.
Genau. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass man einen Stoff am tiefsten durchdringt, wenn man ihn selbst erklären muss.
Learning by teaching.
Genau. Dieses Konzept wird bereits auf einer Plattform namens MOOCET.de erprobt, die auf Wiki-Technologie basiert. Und das Ziel ist es, solche PvP-MOOCs fest in den Schulalltag zu integrieren.
Zum Beispiel im Rahmen von Blended Learning.
Genau. Die Mischung aus Online-Lernen und Präsenzunterricht. Oder im Modell des Flipped Classroom. Da eignen sich die Schüler das Wissen zu Hause über diese selbstgemachten Videos an. Und die kostbare Zeit im Klassenzimmer wird dann für Diskussion, Anwendung und Vertiefung genutzt.
Also, fassen wir mal zusammen, was das alles bedeutet. Wir haben eine Reise gemacht von der frustrierenden Erkenntnis, dass digitale Bildung oft nicht funktioniert, hin zu einem sehr konkreten Lösungsansatz. Es braucht eben weit mehr als nur das Hochladen von Arbeitsblättern. Es braucht durchdachte Systeme, die einen echten, qualitätsgesicherten und ja demokratischen Diskurs überhaupt erst ermöglichen. Wenn man es auf die Kernaussage herunterbricht, dann lautet sie: Wir müssen die fundamentalen Prinzipien des demokratischen Diskurses, Transparenz, Partizipation, Respekt vor dem besseren Argument, fest in die Architektur, in den Code unserer Lernplattformen einbauen. Es geht also nicht nur um eine einzelne Webseite. Nein, es geht darum, ein ganzes Netzwerk zu schaffen. Eines, das alle Beteiligten sinnvoll einbindet. Schüler, Lehrkräfte, externe Fachleute von Unis, aber auch Vereine, Unternehmen, vielleicht sogar die Lokalpresse. Okay, zum Schluss noch ein Gedanke aus der Quelle, der mich beim Lesen wirklich aufhorchen ließ und den wir dir mitgeben wollen.
Der ist tatsächlich ziemlich radikal.
Die Arbeit argumentiert, dass diese starren Bildungspläne, die alle 10 Jahre mal mit viel Aufwand neu geschrieben werden, in unserer schnell lebenden Welt völlig anachronistisch sind. Eine funktionierende digitale Diskurskultur, wie wir sie gerade skizziert haben, könnte etwas Radikales ermöglichen.
Nämlich den Bildungsplan selbst zu einem Gegenstand einer ständigen öffentlichen Diskussion zu machen. Stell dir mal vor, der Lehrplan wäre kein statisches Dokument mehr.
Sondern
ein lebendiger digitaler Raum, in dem in Echtzeit auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder gesellschaftliche Entwicklungen reagiert werden kann. Unter Beteiligung all dieser Gruppen, die wir genannt haben.
Und das führt uns zur finalen Frage für dich zum Weiterdenken. Eine Frage, die wirklich an die Grundfesten unseres Bildungssystems geht. Die abschließende Frage für dich lautet also: Was würde sich in der Bildung und für dich persönlich ändern, wenn der Lehrplan kein in Stein gemeißeltes Dokument mehr wäre, sondern ein lebendiges Gespräch, an dem du dich beteiligen könntest?